Gott geschaffen wurden, um sich zu vereinen und treu zu sein. Frage. Geschwister, ist ein Ehevertrag wirklich notwendig? Gott sagt damit ein universelles Prinzip für die ganze Menschheit. Das ist, was Gott von Anfang an wollte, Vater und Mutter zu verlassen und seine Frau verbindet sich. Aber so eng, dass die beiden eins sind. Es ist ein Bund. Es ist ein Bund fürs Leben. Den Mann und Frau miteinander eingehen. Ähnliche Worte auf Griechisch tauchen an anderen Stellen der Bibel. Oft im Zusammenhang von einem Bund. Einer sehr tiefen Beziehung oder einen starken und sehr engen Bindung auf. Eine Beziehung, die nicht mehr getrennt werden kann. Leider wird heute genau umgekehrt zu den göttlichen Vorstellungen vorgegangen. Man geht erst zusammen ins Bett, verlässt dann die Eltern und gründet schließlich einen gemeinsamen Haushalt. Und vielleicht, wenn einmal irgendwann danach ist, wird dann noch geheiratet. Als letztes Sahnehäubchen des Glücks. Es wird immer angeführt, dass man zur Ehe keinen Vertrag brauche. Das ist genüge, sich einfach zu lieben und gegenseitig die Treue zu versprechen. Aber das ist ganz und gar nicht Gottes Art und Weise, wie er Bünde schließt. Gott hat Bünde immer in Form von bestimmten Haltungen geschlossen. Damals war es zum Beispiel üblich, einen Bund zwischen schließen und dem man ein Tier in der Mitte zerteilte und zwischen den beiden Hälften hindurchging. Dies machte Gott mit Abraham. So, siehe 1. Mose Kapitel 15. Auch bei der Eheschließung sehen wir, dass bestimmte Förmlichkeiten eingehalten wurden. Die Bibel sagt, vereine dich nicht in ungleichem Joch mit Ungläubigen. 2. Korinther 6, 14. Das Joch ist ein Bündnis. Und das engste Bündnis ist die Ehe. Gott erlaubt uns viele Dinge. Eines nicht. In ungleichem Joch zu heiraten. Wie kann ein Gläubiger mit einem Ungläubigen zusammenleben? Wie wirst du deine Kinder großziehen? In Wirklichkeit hat keiner das gleiche Joch. Das ist es, woran man arbeiten muss. Das ist es, was man ausgleichen muss. Bete zu Gott, arbeite hart, bis du dieses ungleichmäßige Joch ausgleichen kannst. Warte, bis dann, bis das passiert, damit man heiraten kann. Menschen heiraten Ungläubigen in der Hoffnung, dass sie sich bekehren werden. Die Realität ist, dass sie es nicht tun werden. Wenn sie sich nicht bekehren, nicht heiraten. Und wenn sie es tun, machen sie ihre Bekehrung wahr? Ist das eine gute Frage? Es gibt diverse biblische Belege von Hochzeiten. Diese haben alle eines gemeinsam. Eine Hochzeitsfeier hin. Zum Beispiel Laban Lud alle Leute des Ortes ein, bei der Hochzeit von Jakob und Rahel, 1. Mose 29. Nachdem Rebekka selbst und ihre Familie zugestimmt hatte, gab es kein Zurück mehr. Die Hochzeit war beschlossene Sache. Simon verrichtete ein Hochzeitsmahl. Hier wird sogar ausdrücklich erwähnt, dass dies damals üblicher Brauch war. Richter Kapitel 14. Die Hochzeit von Ruth und Boas wurde öffentlich vor dem ganzen Volk und von den Ältesten festgemacht. Ruth Kapitel 4. Also Hochzeit und Eheschließung waren immer eine öffentliche Angelegenheit. Vergleich auch zu neutestamentlichen Zeiten. Die Hochzeit von Kanaan aus Johannes Kapitel 2, die ein echt gutes Beispiel dafür ist, dass es sich hier ganz eindeutig um eine, wie auch immer, geartete Festlichkeit handelt, bei der viele Leute angeladen waren. Der Braut und deren Eltern wurden Brautgeschenke gemacht. 1. Mose Kapitel 24. Es war üblich, dass Braut und Bräutigam sich vor der Hochzeit nicht sahen und dass sich die Braut verschleierte. 1. Mose 24. Zur Scheidung wurde ein Scheidebrief aufgesetzt. 5. Mose 24. Auch wenn man es nicht explizit in der Bibel nachlesen kann, ist es durchaus naheliegend, dass, wenn die Ehe in dieser Form schriftlich beendet wurde, sie auch vorher in ähnlicher Form besiegelt wurde. Die Ehe würde öffentlich geschlossen. Interessant ist diesbezüglich auch das Verhältnis von Maria und Josef. Maria war schwanger, obwohl sie noch nicht mit Josef verheiratet war. Hier steht deutlich, dass sie dadurch Schande auf sich geladen hätte. Wenn die Ehe tatsächlich allein durch Geschlechtsverkehr zustande gekommen wäre. Warum erwähnt der Autor das hier noch gesondert? Wenn die Ehe damals nur durch Sex initiiert worden wäre, wären Maria und Josef in den Augen des Volkes verheiratet gewesen. Und alles wäre in Butter gewesen. Auch gibt es diverse Bibelstellen, die klar schließen lassen, dass wir uns der staatlichen Autorität unterordnen sollen. Römer 13. In Deutschland ist es ganz klar so geregelt, dass man erst als verheiratet gilt, wenn man sich im Standesamt das Ja-Wort gegeben hat. Geschwister, was denkt Gott über die wilden Ehe? Was denkt Gott darüber? Viele Menschen sagen, wo steht in der Bibel, dass wir uns heiraten sollen? Hier? Gott begründete die Ehe mit diesen Worten. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so, liebe Geschwister, so wie ich jetzt erzähle, so wie ich gesagt habe, und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Hier wird nicht von einer eheähnlichen Gemeinschaft gesprochen, sondern unbedingt von einer Ehe. Gott unterstützt die Idee der wilden Ehe beziehungsweise ehelichen Gemeinschaft überhaupt nicht. Im Gegenteil, er ist damit sehr, aber sehr dagegen. Die Welt nennt sie ehelichliche Gemeinschaft. Gott nennt sie Unzucht. In allen sexuellen Beziehungen vor der Ehe. Sex ohne Ehe zu haben, wird als Unzucht bezeichnet. Unzucht und Ehebruch, es ist nicht dasselbe. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Ehebruch, sagt Galatas Kapitel 5, 19. Vorehelige sexuelle Beziehungen sind degenerativ, weil es Sünde ist. Eine Person, der vor der Ehe sexuelle Beziehungen praktiziert hat, wird es sehr schwierig für sie oder für er in der Ehe treu zu bleiben, treu zu sein. Er oder sie wird es wieder tun. Es ist sein Lebensstil. Dies geschah der Frau des Propheten Hosea. Gott sagte Hosea, dass er eine Prostituierte heiraten, wow, und ein Kind bekommen wird. Und so geschah es. Der Prophet heiratete eine Prostituierte und bekam ein Kind. Dann verriet sie ihn. Es war sein Leben still. Geschwister, warum erlaubt Gott sowas? Dies ist eine der klarsten messianischen Prophezeiungen im Alten Testament. Das ist es, was der heilige Gott mit der sündigen Menschheit getan hat. Aus der ein Sohn geboren wurde, Jesus Christus. Aus diesem Grund erlaubte Gott Hosea, einen Propheten Gottes, sich einer Prostituierte anzuschließen. Denn der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm, in Jesus. 2. Korinther 5. Der Geschlechtsverkehr mit jemand anderem als deinem Mann oder deiner Frau heißt Ehebruch. Ehebruch und Unzucht sind sexuelle Unmoral. Offenbarung Kapitel 17 spricht von Gericht, der große Hure. Mit ihr begingen die Könige der Erde unmoralische Taten und Unzucht mit ihr. Also, Unzucht ist ein unmoralischer Akt. Sex mit Prostituierten zu haben, ist Unzucht. Alle Sünde, die der Mensch tut, sind außer seinem Leibe. Aber wer aber hurt, der sündigt an seinem eigenen Leibe, sagt 1. Korinther 6, 18. Das Wort Pornografie ist auch eine Form der Prostitution. Das Wort Pornografie kommt aus zwei Wörtern. Porno bedeutet Prostitution und Graphie Schrift. Das heißt schriftliche Prostitution oder virtuelle Prostitution. Das ist die Pornografie. Lauf davon weg, sagt die Bibel. Gott toleriert keine Unmoral. 1. Korinther 5, 9 sagt, dass man nicht in der Gesellschaft unmoralischer Menschen wandelt. Noch in der Gesellschaft von jemandem, der sich selbst Brüder nennt und ein unmoralischer Mensch ist. 1. Korinther 5, 1 sagt, das unter euch gehört wird, dass es unmoral und unmoral gibt, wie es sie nicht einmal unter den Heiden gibt. So sehr, dass jemand die Frau seines Vaters hat. Das passiert, wenn du eines deiner Kinder in die neue Ehe mitbringst. Das geschieht, weil du dich nicht an das gehalten hast, was die Bibel sagt. Hört euch bitte die vorherige Predigten an. Da rede ich darüber. 1. Korinther Kapitel 7, weil sagt, dass auf Unmoral jeder seine eigene Frau haben soll und jeder seinen eigenen Mann haben soll. Von Mann zu Frau, von Frau zu Mann. Eine andere Form als das Originalmodell ist unmoralisch und eine Täuschung des Teufels. Das ursprüngliche Modell ist ein Mann und eine Frau zu heiraten. Der Talmud sagt, man nennt einen echten Mann nur, wenn er eine Frau hat. Epheser 5,5 sagt, kein unmoralischer, unreiner oder begehrlicher Mensch wird im Reich Christi und Gottes erben. 1. Korinther Kapitel 6, 9. Wiederholen Sie bitte dieser Stelle. 1. Korinther Kapitel 6, 9. Nochmal. 1. Korinther Kapitel 6, 9 sagt, die Ungerechten, die Unmoralischen, die Götzendiener, die Ehebrecher, die Verweichlichten. Was noch? Wenn sie nicht bereuen oder Buße tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Das sagt die Bibel. Das habe ich nie gesagt. Das habe ich nur vorgelesen. Das sagt die Bibel. Gott liebt diese Menschen so sehr. Und wie sie sehen, hasst er diese Dinge. Gott ist bereit, all dies zu vergeben. Man muss seine Vergebung annehmen, Buße tun und nicht wieder zu sündigen. Hütet euch, liebe Geschwister, vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung, sagt die Bibel in Matthäus 15, 19. Meine Spanisch-Bibel sagt, Flucht vor Unzucht. Betrachtet die Glieder eures irdischen Leibens als Tod für Unzucht, Unreinheit, Leidenschaften, böse Wünsche. Kolosser 3, 5. Es geht auch darum, dass jeder seine eigene Frau hat und nicht im Plural spricht. Gott unterstützt nicht, dass Menschen zusammenleben und Sex zwischen drei oder mehr Menschen haben. Wir drei werden glücklich sein, sagt der Welt. Sie werden nie glücklich sein. Sie sind nicht glücklich, aber ganz im Gegenteil, denn es ist nicht natürlich. Sie leiden unter Neid und Eifersüchtigkeit. Eifersucht. Gott sagt nicht, heirate, damit du glücklich wirst. Nein, Gott sagt nicht, um glücklich zu sein. Er sagt, treu zu sein, loyal zu sein. Glück wird von vielen biblischen Schriftstellern als Nebenprodukt betrachtet. Das heißt, etwas, das keinen Zweck erfüllt hat. Die Welt spricht von Glück. Es gibt etwas, das das Glück übertrifft. Besser als das Glück sind Friede und Freude zu haben. Gott bietet diese beiden Dinge an. Ich bin gekommen, damit sie Frieden haben können. Und es gibt Freude, zur rechten Hand von Gott, dem Vater, zu sein. Liebe Geschwister, was ist mit der Ehe nach dem Sturz passiert? Mit dem Fall des Menschen in die Sünde waren leider viele Dinge erstellt oder verloren. Einer von ihnen war die Ehe, die Familie, wie Gott sie sich vorstellte. Nach dem Sturz, Ehe nahmen in verschiedenen Kontexten und Ländern unterschiedliche Formen an. Zum Beispiel die Polygamie. Ich denke, es ist sehr wichtig, das zu verstehen, was mit der Ehe in dieser langen Phase zwischen dem Fall des Menschen und der Ankunft Christi geschehen ist. Mit dem Kommen Christi hat sich vieles verändert, Gott sei Dank. Viele Dinge, die Gott am Anfang festgelegt hatte, zum Beispiel die Ehe, wurden wiederhergestellt. Gott offenbarte der Menschheit seine Werke und seine Pläne der Erlösung und Wiederherstellung dessen, was verloren gegangen war. Diese Verformung der Ehe entwickelte sich in vielen Kontexten und Ländern. Eines davon war die jüdische Kontext. Deshalb es ist notwendig zu wissen, zu verstehen, was die Ehe für die Juden bedeutet. Und darüber werden wir in 15 Tagen weiter nachdenken, okay? Und auch, unter welchen Bedingungen sollte eine Scheidung erlaubt sein? Was sagt die Bibel darüber? Amen.